Meine Damen und Herren, guten Abend miteinander. Guten Abend zu dem Stadttag. Mein Gast heute Abend ist der Peter Hartmeier und er hat einen wunderbaren Titel. Er ist Head Corporate Communications UBS Switzerland. Da passiert ja alles im Zürcher Frühfranzösisch in dieser Firma. Also haben alle Leute englische Titel. Früher hat das geheissen Leiter Unternehmenskommunikation UBS Schweiz. Ich würde sagen, er ist der oberste Fassadenreiniger von dieser leicht verschmutzten Bank in der Schweiz. Aber er hat eine Vergangenheit und darüber lohnt sich zu reden. Er ist nämlich früher bei denen gewesen, die vor der Fassade gestanden sind und so da haben, als ob sie würden verstehen und können erklären, was hinter diesen Fassaden läuft. Das nennt man Journalisten. Ne? Und er hat eine beeindruckende journalistische Karriere gemacht. Er ist Sohn von einer Arztfamilie in Schaffhausen, hat dann nach einer Handelsschulausbildung ein Volontariat beim Badener Tagblatt gemacht und war 6 Jahre Auslandredakteur bei der Weltwoche, wo das noch nicht rufschädigend war. Also zur Zeit von Hans-O. Staub, gell? Und Peter und Erich Giesling und Ramspeck und so. Also wo dort noch eine grosse Spannweite geherrscht hat. 1985 ist er in die Provinz gegangen, aber da hat man schon gemerkt, da ist ein Karrierenanspruch. Er ist zur Luzerner Neuesten Nachrichten, LNN. Ich war damals oder ein bisschen früher beim Luzerner Tagblatt und LNN haben wir immer übersetzt mit lauter nichts Neues. Aber er ist dort gerade als stellvertretender Chefredakteur eingestiegen und schon kurze Zeit später Chefredakteur von einem damals neu gegründeten Magazin namens Politik und Wirtschaft wurde. Das ist dann im Rahmen von diesen verschiedenen Pressedeals einmal übergegangen an die Jean Frey AG, beziehungsweise Jean Frey ist übergegangen an Verleger Kurti. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht an den Namen noch erinnern. Und plötzlich ist er Herausgeber und Co-Chefredakteur von der Bilanz gewesen. Und er hat dann eine interessante Karrierebewegung gemacht, indem er aus dem Journalismus weggegangen ist und Geschäftsführer worden ist vom Verlegerverband, vom Verband Schweizer Presse, wie das damals geheißen hat, heute heisst es Verband Schweizer Medien, ist dann dort in enge Berührung gekommen mit dem damaligen Präsident Hans-Heinrich Konings und der hat ihn auf irgendeinen Geissart können überzeugen, dass er eigentlich gescheiter würde, zum Tagesanzeiger arbeiten, ist das eigentlich ein guter Entscheid gewesen?
Die 7 Jahre Tagesanzeiger?
Nein, der Entscheid überhaupt, am Haus Tagesanzeiger näher zu treten, aus heutiger Sicht jetzt.
Ja, sicher. Ich glaube, dass ich das Angebot nicht bekommen hätte, wenn ich nicht beim Tagi gewesen wäre.
Okay, ja, also das Angebot heute. Also,
ja, die Möglichkeit, die ich heute habe, hat sehr viel, da bin ich überzeugt, mit dem Tagi zu tun. Der
Tagesanzeiger ist also eine gute Durchlaufstation.
Wenn man 7 Jahre als Durchlaufstation anschaut.
Also man kann sagen, man kann es beim Tagesanzeiger weit bringen, vorausgesetzt man verlässt ihn rechtzeitig. Also, er ist vom Verband Schweizer Presse, das war ein Verbandsgeschäftsführer gewesen. Das ist ein anderes Wort für Lobbyist. Er hat sich dort so mit Dossiers umgeschlagen wie Journalistenausbildung oder mit SRG, Abgrenzung zwischen Privatverleger und SRG.
Da muss und man die grossen Kongresse organisiert.
Die grossen Kongresse organisiert. Er ist ein geselliger Mensch nämlich. Er hat gerne viele berühmte und schöne Leute um sich herum.
Und grosse Orchester.
Darum sitze ich ja heute Abend neben ihm. Und hat dann aber den Job übrigens sehr gut gemacht. Ich kann das bestätigen, weil ich dort das Mandat hatte. Ich war nicht angestellt gewesen, da habe ich immer Wert drauf gelegt, das hat er nicht fertig gebracht. Hat es auch nie versucht. aber in
der, also der in der klar Ausbildung. Ist, dass der Carri Lüend zu dieser Zeit im Mandatsverhältnis das Medieninstitut gerettet und in den Zustand gebracht hat. Das ist doch.
Das Medieninstitut ist einfach ein anderes Wort für eine kleine Fachschule für Verlagsfachleute. Und die habe ich dürfen leiten. Darum kann ich beurteilen, dass er nicht rausgeschmissen worden ist, dass er auch nicht hätte müssen gehen, sondern dass er aus völlig freien Stücken plötzlich zu dem Kaiben Tagesanzeiger gegangen ist, und zwar wiederum nicht etwa als Journalist, sondern als Leiter Unternehmenskommunikation. Dort hat er eigentlich zum ersten Mal angefangen zu trainieren mit dem Fassadenreinigen, oder? Die haben es auch nötig gehabt. Und es ist dann, wann war das gewesen, wo du Chefredakteur geworden bist vom Tagesanzeiger? 2001? Ja. 2001, also gerade so im letzten guten Jahr, wo die Tageszeitungen noch hatten, wird der Peter Hartmeier zum Chefredakteur vom Tagesanzeiger, also von der grössten abonnierten Zeitung in der Schweiz. Und das ist er 6 Jahre lang geblieben. Sag mal, du bist ein sportlicher Mensch, oder?
Es geht. Also ich tue gerne Skifahren, ich tue. Aber ich bin nicht so ein...
Ich habe gehofft, du lieferst mir die Pointe mit dem Skifahren. Slalom, gell?
Gerne eine gründliche Abfahrt.
Ja, aber beruflich ist es doch mehr ein Slalom gewesen. Weil nach 6 Jahren, wir sind noch nicht fertig, der Mann ist 58, er sieht zwar aus wie 35, aber er ist 58. Und plötzlich... 2008.
Jetzt haben wir 2010, ja, 2008. 2009 bin ich weg, ja.
2009 geht er weg, aber 2008 wird bekannt, der Chefredakteur vom Tagesanzeiger begibt sich sozusagen aus der Position vom Küchenchef in die Position vom Aushilfskellner im Vorgarten und wird Verleger von der Thurgauer Zeitung. In der Zwischenzeit hat ja die Tamedia, die kauft ja alles zusammen, was auf dem Markt zu kaufen ist, wenn es nicht gerade ein Kiosk ist. Und die haben die Thurgauer Zeitung gekauft gegen heftigen Wettbewerb von der NZZ. Und die haben natürlich jemanden gebraucht, der erstens den Dialekt versteht da draussen und zweitens, wo ja, ein Gemögigen ist, der Vertrauen aufbauen kann, der Beziehungen aufbauen kann. Und irgendwie haben sie dich dazu gebracht, die Verlegerrolle zu spielen. Bist du dort eigentlich abserviert worden beim Tagesanzeiger?
Nein, sondern, also ich muss sagen, ich bin ein glücklicher Chefredakteur gewesen beim Tagi. Mir hat das extrem gut gefallen. Ich habe Zürich natürlich wirklich fundamental und in der Wurzel kennengelernt. Und ich habe immer gewusst, ich muss irgendwann wissen, wenn ich nochmal etwas Neues machen will. Es hat schon einen Moment gegeben, das habe ich auch die Heine natürlich immer diskutiert. Am liebsten wäre ich wahrscheinlich schon bis 65 Chefredakteur vom Tagi geblieben. Mit dem Herz.
Aber das haben die anderen nicht wollen.
Aber ich habe gewusst, ich muss rechtzeitig wissen, wann ich als nächsten Schritt mache. Und Chefredakteur Tagi ist irgendwie schon ein Peak irgendwo in der Karriere. Und wenn ich halt gern geworden wäre, wäre Verleger. Das haben immer alle gewusst, oder?
Aber die haben ja schon einen gehabt, das ist ein Zufall.
Ja, und dann hat man gewusst, die Möglichkeit, Landbote, Thurgauer Zeitung, Schaffhauser Nachrichten, das war eigentlich die Idee gewesen, näher zusammenführen. Und Peter, das könntest du eigentlich machen. Und das hat mir schon gepasst.
Also Idee. Sie haben gedacht, das ist der uns die Schaffhauser Nachrichten bringt.
Näher bringt.
Aber das ist glänzend misslungen.
Völlig.
Warum?
Ja, der Norbert Neininger, der Chef ist von der Schaffhauser Nachrichten, der Chef ist von dieser Stiftung, die die Schaffhauser Nachrichten gehört, ist heute noch eigenständig. Und vor allem aber hat natürlich das Gesamtkonzept geändert, indem das die Besitzerfamilie von der Zürichsee-Zeitung gesagt hat, wir verkaufen unsere Zeitung, der Tamedia, also im Tagesanzeiger, und die Anteile, die der NZZ gehört, die kommen da auch über, wenn ihr uns die Thurgauer Zeitung verkauft und die dann wir dann in den St. Galler Tagblatt integrieren. Und dann hat es mich in dieser Art eigentlich nicht mehr gebraucht.
Das ist wie Monopoly.
Ja, genau.
Was spielt eigentlich, das müssen wir ja fragen, wenn wir da in Winterthur sind, was spielt denn der Lampot für eine Rolle? Also wir wissen, die offizielle Version ist, man hat eine, meiner Meinung nach, ziemlich intelligente Lösung gefunden auf der technischen Ebene. Die einen bauen keine neue Rotationsmaschine, darum bauen die anderen keine neuen Rollen-Offset, also für Zeitschriften. Die einen lassen bei den anderen drucken und damit das hebt, tut sich der Grössere beim Kleineren mit 20% beteiligen. Interessanterweise ist es keine Kreuzbeteiligung, wie das ja auch möglich wäre. Das zeigt schon ein gewisses Dominanzverhältnis. Also heute haben wir die Situation, dass Tamedia mit 20% beim Lampot drin ist, selbstverständlich auch im Verwaltungsrat. Aber das managementmässig, so wie es im März aussieht, der Lampot ein treuer Kumpan und treuer Gefolgsmann vom Tagesanzeiger ist. Wettelt da der Schwanz mit dem Hund oder ist das einfach, damit man das Winterthurer Publikum langsam auf die wirklichen Verhältnisse eingewöhnt, nämlich auf die Übernahme vom Lampot in irgendeiner ferne Zukunft?
Also mich dunkt, jetzt bin ich natürlich bereits von außen, mich dunkt, dass er, der Landbote mit der Kollege Gradwohl, der jetzt eine Führung übernommen hat, von dem Verbund von der Zürcher Landzeitungen, dass neben dem Tagesanzeiger als Zeitung aus der Stadt Zürich sich unter Führung vom Landbote, von der Kollege Gradwohl, zusammen mit der Zürichsee-Zeitung, mit den Zürcher Oberländer und Zürcher Unterländer, so einen Landverbund dort bilden. Und selbstverständlich innerhalb von der Tamedia, aber das ist natürlich heute so ein grosser Verlag, dass ich es interessant finde, dass man, wie beim Bund und der Berner Zeitung, zwei verschiedene Zeitungsmodelle unter dem gleichen Dach hat. Ob das auf die Länge aufgeht, das muss ich sagen, das weiss ich auch nicht. Aber im Moment, glaube ich, ist das eine interessante Rolle für den Landboten, weil er die Führung hat von dieser, von dem Landzeitungsverbund.
Oder das zumindest der Eindruck ist, den man nach aussen erwecken will. Frage, was will da Media eigentlich? Wir haben gesehen, vor allem seit Pietro Supino an der Spitze vom Verwaltungsrat, Hans-Heinrich Konings, den erklärten persönlichen Freund, abgelöst hat, dass eigentlich da ein sehr aggressiver Zug in die ganze Szene reingekommen ist. Sie haben in Bern die intakte Espace-Media-Gruppe übernommen. Das ist noch unter dem Hans-Heinrich Konings gebrettelt worden, aber dann während dem Übergang vollzogen. Und sie haben auch die Presse übernommen, wenigstens den Schweizer Teil, also der bedeutendste Westschweizer Verlag. Was hat die Tamedia, die ursprünglich ja ein Zürcher Gratis-Zeitungsverlag war, der Tagesanzeiger ist 1893 so gestartet wie 20 Minuten 100 Jahre später, nämlich als gratis Generalanzeigerzeitung in einer Landschaft von Parteiblättern. Hat sich auf Frauen konzentriert, hat sein Geschäft mit dem aufgerollt und ist durch das zu Reichtum gekommen, also zu sehr viel Geld. Und hat jetzt praktisch sich zum gesamtschweizerisch mit Abstand bedeutendsten Verlag, Zeitungsverlag, Tageszeitungsverlag, gemausert. Was ist da die strategische Absicht dahinter?
Ja, ich glaube, Tamedia hat im ursprünglichen Sinn immer unter einem, ja, gelitten, dass man total abhängig war vom Tagesanzeiger. Oder? Das heisst ja auch Tamedia, TA, also das steht für den Tagesanzeiger. Und wenn es im Tagesanzeiger gut gegangen ist, mit dem letzten am Stellenanzeiger, ist der ganze Firma gut gegangen. Wenn es im Tag weniger gut gegangen ist, ist der ganze Firma nicht gut gegangen. Und eines der erklärten Ziele der Tamedia war immer, wir müssen uns von der Abhängigkeit von der einen grossen und, da darf ich glaube sagen, wirklich wichtigen Zeitung lösen. Und das ist natürlich in einem Ausmaß gelungen, ja, wo unternehmerisch Respekt
ist. Ist ähnlich übrigens wie bei der NZZ, wo sich in Luzern und in St. Gallen zweite Beine angeschnallt hat. Gut, Was hat Tamedia gemacht? Sie hat nicht nur die beiden bedeutenden regionalen Zeitungsverlage gekauft, sondern sie hat auch das gekauft, was sie vergessen hat zu gründen, selber, nämlich eine gratis Tageszeitung, obwohl sie dreimal das Dossier auf dem Tisch hatten, haben sie immer Nein gesagt zum Kauf von 20 Minuten, was rein ein Investorenprojekt war, von professionellen Investoren, von Venture Capitalists sozusagen. Einer war der Müller Möhl, der Schweizer. Und der Tagesanzeiger hat das früher sehr viel billiger können haben. Dann, als es ein Erfolg war, dann haben sie zugeschlagen und haben sich die 20 Minuten unter den Nagel gerissen, angeblich für einen Betrag von irgendwo bei 120, 130 Millionen Franken.
Ich weiß nicht.
Weißt du nicht? Aber du bist doch Unternehmenssprecher gewesen.
Ich weiß es nicht.
Sagen wir mal so, du kannst es nicht sagen. Das wäre eigentlich die bessere Antwort. Aber das ist eine sehr geschickte PR-Erklärung. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt versuchen, den Unterschied zwischen PR und Journalismus an diesem Beispiel zu erklären. Es ist durchaus plausibel. Es ist auch ein Teil der Wahrheit. PR-Leute tünt nie lügen, die tünt nur die Wahrheit gestalten. Also sie heben bestimmte Sachen, die sie so wenn gesehen haben in der Öffentlichkeit hervor und anders blenden sie aus. Zum Beispiel, meine Behauptung, jetzt kommt die journalistische. Die Media hat historisch den Schritt ins Ausland, in die Exportindustrie verpasst. Im Gegensatz zum Beispiel zu Ringier, wo heute die Hälfte von seinem Umsatz in Zentral- und Osteuropa macht, dort, wo die Märkte noch wachsen. Sie haben den Markteintritt verpasst, das Zeitfenster ist zu. Und jetzt ist der einzige strategische Ausweg der, wir wollen absolute Nummer 1 bei den Tageszeitungen in der Schweiz werden, damit wir den Inseratenpreis kontrollieren können und beliebig in die Höhe schrauben. Was sagst du zu dieser Behauptung?
Ist sicher richtig.
Kollegen, aufpassen, das ist Schlagzeilen.
Ist sicher richtig. Und zwar einfach, weil es eine ganz logische, unternehmerische Entscheidung ist, dass man sagt, in einem bestimmten Gebiet wollen wir das Nummer 1 sein. Und innerhalb der Medien, vor allem Tagespresse, weil Tamedia hat irgendwann mal die Entscheidung gefällt, wir wollen Nummer 1 sein. Und wir wissen ja auch aus anderen Branchen, dass sie dann am stärksten sind, wenn sie beschliessen und sich durchsetzen können, dass sie in einem klar umrissenen Gebiet das Nummer 1 sind. Und in dem Sinn stimmt das natürlich.
Vor dem Hintergrund müssen wir jetzt aber sehen, wie die Situation in Winterthur. Also der Landbot darf genauso lange den Lead haben von diesen Zürcher Landzeitungen. Da ist ja noch nicht alles in trockenen Tüchern. Der Zürcher Oberländer zuckt, glaube ich, noch ein bisschen. Aber das dürfte sich im Verlauf der nächsten paar Wochen vielleicht ändern. Sie machen ja auch eine Druckerei, die völlig gut läuft, nämlich in Oetwil am See, wo modern eingerichtet ist, machen sie zu. Brutal, aus angeblich strategischen Gründen. Man soll das den 100 Leuten, die dort angestellt sind, mal erklären. Das ist, glaube ich, noch nicht gelungen. Aber wie gesagt, du bist noch nicht oder bist nicht mehr Unternehmenssprecher. Aber ich meine, unter uns Pfarrerstöchtern gesagt, es ist doch ein Witz, wenn man glaubt, dass der Landbot da noch lange wird seine Selbstständigkeit behalten können, in dem Setting, wo wir ja jetzt wissen, vom Bodensee bis zum Genfersee beansprucht die Tamedia die Lufthoheit über die Zeitungslandschaft.
Also die Fragestellung dünkt mich anders. Und zwar dünkt mich anders insofern, als es ist ganz klar, dass Tamedia will, um die entsprechende Rendite zu erzielen, um die entsprechende Bedeutung zu haben, das Nummer 1 sein in der Schweiz. Die Frage ist jetzt publizistisch und politisch, gelingt Tamedia unterschiedliche Zeitungen mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen unter einem Unternehmensdach zu kultivieren?
Du musst hier nicht Fragen stellen. Ich hätte
nein, aber das ist und ich würde jetzt sagen, und dadurch, dass der Verwaltungsrat, die Eigentümerfamilie, keine politische Mission hat, sondern ausschließlich eine unternehmerische, würde ich jetzt mal so Ihnen unterstellen, glaube ich, könnte Ihnen das gelingen. Also, Sie haben heute ja schon unter dem Dach Finanz und Wirtschaft. Finanz und Wirtschaft hat, wenn es um den Bankenplatz geht, zum Beispiel jetzt, wenn wir naheliegendes Thema zu nehmen, eine völlig andere Auffassung als der Tagesanzeiger.
Ja, ist klar, sie ist das Hoforgan von den Bonusempfängern, oder? Also von der Finanzprofi.
Sofern das Zeitungen lesen, ja.
Ja, also sofern sie noch können lesen, ja.
Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man ein starkes Unternehmen hat, das sich weiterentwickeln kann, das eigenständige Zeitungen herausgeben kann, wo aber nicht von vornherein sagt, wir sind politisch so oder so positioniert und unsere Zeitungen müssen einheitlich gestaltet sein.
Aber du, ergibt sich da nicht, das ist jetzt eine Suggestivfrage, ergibt sich da nicht eigentlich ganz automatisch auf dem Weg vom vorauseilenden Gehorsam jetzt in Bezug auf die Redaktionen, dass so ein allgemeines, halblinks, halbsozialistisches Grundrauschen einsetzt, wie es ja charakteristisch ist für den Tagesanzeiger?
Also erstmal, also Kari. Also halbsozialistisches Grundrauschen.
Also halb nehme ich zurück.
Finde ich jetzt also einfach irgendwo vermessen.
Nein, aber Entschuldigung, die Zeitung also, muss man doch nur anschauen. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass die linken Positionen sind ja häufig intelligenter als die rechten. Gebe ich ja zu. Aber der alte 68er Strehle als Chefredakteur, der hat sich jedenfalls nie verbogen.
Gut, also immerhin haben wir mit dem Reh Strehle, das, was ich sehr wichtig finde, eine Figur an der Spitze von dem Blatt, wo klar eine eigene Meinung hat und klar einen eigenen Stil hat und ein alt 68er ist und heute noch dazu steht, dass er von Haus auf den Linken ist. Und selbstverständlich, jetzt muss ich aber einfach sagen, wer den Reh Strehle kennt und seine Art und Weise, wie er Blatt macht, er macht keine linke Zeitung, sondern er hat eine eigene Position, die in gewissen Punkten links ist, aber selbstverständlich eine Zeitung offen ist für viele andere Positionen. Also der Strehle ist ein zu guter Blattmacher, als dass er würde ich da ideologische Gründe nachfolgen.
Aber sie läuft, ich teile deine Einschätzung von dem Kollegen, den ich sehr schätze. Das mal gesagt, sehe ich als Leser einfach, dass zum Beispiel genau die Themen bespielt werden, wo der linke Medienkuchen angefangen bei der SRG, wo ja heute auch unter der obersten Führung von einem von den entschiedensten Vertreter von dem europafreundlichen, staatsverliebten, ich sage halt sozialdemokratischen Groove-Staat, wo da gespielt werden. Ein ganz typisches aktuelles Beispiel. Komischerweise ausgerechnet im Vorfeld von der SP-Steuerinitiative erscheint, das ist sicher ein reiner Zufall,
kein Zufall,
eine Studie vom erklärten, in der Wolle gefärbten Linkssozialist Ueli Mäder, der jetzt Politologieprofessor in Basel Politologie, ja, ist ja gleich, macht auch nur einen kleinen Unterschied, über die Reichen in der Schweiz man mobilisiert, also da bist ja du auch gemeint, mit diesen Reichen. Reich ist nämlich jeder, der über 250'000 Franken Einkommen hat, nach SP-Lesart. Und ich wünsche dir, dass das bei dir der Fall ist. Ist fast nicht anders möglich.
Ich kann mir so Freunden aufhören.
Okay. Das Thema wird gespielt bis zum Erbrechen auf allen SRG-Kanälen und selbstverständlich auf allen Tagesanzeiger-Kanälen. Und damit ist eigentlich die öffentliche Wahrnehmung von diesem Thema schon vorprogrammiert. Und das nächste Traktandum, übrigens schon angesagt, ist das, die Einführung von einer nationalen Erbschaftssteuer.
Gut, jetzt muss man einfach mal Folgendes sehen.
Also, und das meine ich, wenn ich sage, Verlust von der Meinungsvielfalt, vorauseilender Gehorsam, Rudeltrieb von den Journalisten, ganz klar. Und so werden die Themen angemanagt.
Also, ich würde jetzt mal, ich kann über den Tagi gut reden für die 7 Jahre, wo ich Chef war. Und
Das ist nicht wesentlich.
Ich würde sagen, dass bei entscheidenden Fragen ich mich würde gegen wahren, wenn man würde unterstellen, wir haben eine linke Zeitung gemacht. Wir sind für die Linke in der rot-grünen Stadt Zürich immer offen gewesen. Aber wenn du anschaust, wenn man politische Positionen bezogen hat, da kann man ja alles nachlesen, wo wir auch uns gegen die Sozialdemokratie gewendet haben in dieser Zeit, ganz konkret bei Abstimmungen und so weiter, die Unabhängigkeit haben wir gehabt. Ich habe hier in dieser Stadt mit einer nicht ganz unbedeutenden sozialdemokratischen Nationalrätin mehrere Auseinandersetzungen gehabt, ab Nachtessen unter vier Augen, wo mir unterstellt hat, wie jetzt der Tagi nach rechts rutsche, weil ich gilt dann als ein liberaler, FDP-nahe Mensch.
Du hast ja mal wollen Nationalrat werden in Schaffhausen.
Ja, ich kann verschiedenes wollen werden. Stadtmäht, über Stadtpräsident geredet, über Nationalrat. Ich kann nie wählen am Schluss. Ich habe bewusst dann eigentlich in den Medien bleiben und nie eine politische Karriere machen. Aber dass ich gilt, ich bin immer ein Liberaler gewesen, auch im marktwirtschaftlichen Sinn. Und deshalb hat es mir natürlich auch Spass gemacht, eine Zeitung zu vertreten, wo gerade auch manchmal im Bürgertum einen Widerhaken einsetzt. Der Tagi ist eine Zeitung gewesen, die tatsächlich unter der Führung der 68er Bewegung damals nach links gerutscht ist, aber die Zeiten sind damals längstens vorbei gewesen. Die sind unter meiner Ägide nahezu mehrheitlich früh pensioniert worden oder haben viele freiwillige frühe Pensionierung gehabt. Ich glaube, also da ist ein bisschen, Scharade aufführen. Also die sind eigentlich nicht mehr rum.
Okay, stellen wir eine rein professionelle Frage.
Wie viel, das wäre fein.
Wie viele Journalisten arbeiten beim Tagesanzeiger? Also
jetzt
früher
noch
hat man die Antwort gehabt, die Hälfte. Aber nein, im Ernst. Wie viel sind die unterstellt gewesen?
Damals waren es 210 gewesen.
Gut, 210 Journalisten. Da muss man sich ja vorstellen, das ist nicht eine Grenadierkompanie, die in vier Kolonnen hinter dem Führer herrennt, sondern das ist ein ziemlich wilder Haufen von Individualisten, von Intellektuellen, von Querporten und von Genies und von solchen, die glauben, sie seien es. Wie führt man eigentlich so eine Bande? Ist es überhaupt möglich, von oben ab eine Linie, jetzt zum Beispiel eine politische Linie oder eine Themenlinie, durchzusetzen?
Also die ersten 12 Monate sind für mich extrem schwierig gewesen, weil die Redaktion hat mich damals auch abgelehnt. Ich bin von oben eingesetzt worden, vom Verwaltungsratspräsidenten, vom
Verwaltungsrat. Wer ist dein Vorgänger gewesen?
Der Philipp Löpfe.
Aha, der hat es abmandiert.
Also vielleicht kann ich das durchaus die Anekdote noch anbringen. Ich habe ja immer in Schaffhausen gewohnt, auch während der Zeit, als ich Tagi-Chefredakteur war. Und ich bin Chefredakteur geworden in einer Zeit, nachdem das zwei, drei Wechsel gehabt, die relativ kurzfristig waren.
Also ist der Giersberger.
Ist der Giersberger, Philipp Blöpp, für Roger Döweg, sind meine Vorgänger gewesen. Und dann hat man am Familientisch natürlich diskutiert, ob man soll noch allenfalls gleich nach Zürich wohnen. Und dann hat meine damals 12-jährige Töchter gesagt, Papa, für die anderthalb Jahre, wo es dich dort behalten, zügeln wir sicher nicht nach Zürich. Und,
gescheites Kind.
Darum bin ich so lange geblieben, nur zu meiner Tochter beweisen, dass das funktioniert. Und wichtig war, dass ich der Redaktion konnte zeigen, dass ich nicht ein verlängerter Arm bin vom Verwaltungsrat oder vom Management, dass ich eine eigenständige Rolle für mich gesehen habe und dass ich mich in Krisensituationen, wenn Auseinandersetzungen sind, vor die Leute anstelle. Das hat zwei, drei Jahre gedauert, weil das Misstrauen ist riesengroß gewesen. Und das Zweite ist, ich habe ein Führungsteam um mich herum gebaut, teilweise aber auch Leute übernommen, die ich bewusst übernommen wollte. Ein Ivan Städtler als Chef vom Inland, wo ich mit denen die politische Linie oder nicht gar Schuler, die von der NZZ übergekommen ist während dieser Zeit, wo ich dort war, nur wegen der Linken.
Die sind aber nicht überall.
Und mit denen. Also du hast angefangen, Phobie. Du.
Nicht eine Phobie, nur eine gute Beobachtung.
Da hat man eine Handvoll Leute und dann ist man natürlich einfach unterwegs und dort mit, also unterwegs von Büro zu Büro und redet über Themen, wo wir sind und fürs und loset und fragt und dort dann auch zur Meinungsbildung in Sitzungen, unendlich viele Sitzungen und Diskussionen und dort manchmal auch, das ist ganz etwas Wichtiges, Themen vertreten oder Meinungen vertreten in der Öffentlichkeit, wo man selber nicht dieser Meinung ist, weil man aber findet, es ist richtig, wenn der Tag in dieser Art Stellung nimmt. Ich glaube, das ist, gehört dazu, wenn man Chef ist, und man sind nur bei einer Zeitung, sondern wenn sie hierarchische Karriere machen, werden sie immer wieder auch müssen Positionen vertreten, wo sie finden, für das Unternehmen ist das richtig, ich muss meine eigene Meinung ein bisschen zurückstellen. Das gibt es, ja.
Das ist wie bei Bundesrat, ist das
eigentlich? Ähnlich, durchaus vertretbar. Okay. Zugunsten vom Ganzen, ja.
Also gar nicht recht in der Annahme, wenn ich daraus schließe, so eine Redaktion kann man gar nicht per Einzelweisung, also nach der Methode Grenadierkompanie führen, indem man am Morgen ansteht und sagt, Tagesparole heute ist A, B, C, sondern man kann sie eigentlich nur führen, du hast gesagt, du hast den Kollegen Schuler aus der NZZ geholt, man kann sie eigentlich nur den Öltanker nur langfristig wenden, zum Beispiel mit dem Mittel von der Personalpolitik, mit dem Mittel von der Budgetverteilung und mit dem Mittel von der, das kann wahrscheinlich der Chefredakteur noch, dass er Themen für wichtig oder unwichtig
erklärt. Ja, das ist sicher so.
Ist das zutreffend?
Das ist sicher so. Das, was jetzt Tage noch viel mehr macht als zu meiner Zeit, dass man eigene Themen gross macht, dass man losgelöst von der Aktualität Zeitung macht. Das haben wir ja schon ein bisschen angefangen, jetzt machen wir es aber noch viel konsequenter. Und das Zweite ist natürlich, was ich zweimal haben müssen machen, ist Redaktoren entlassen. Und zwar nicht aus politischen Gründen, sondern aus Budgetgründen.
Aus Budgetgründen ist das, weil es früher einfach zu sorglos gelebt haben, kann man das sagen?
Ach Gott, zu sorglos, ich kann...
Luxuriös,
ja klar, mir muss klar sein, dass in dieser Zeitung, bevor ich leider, ich bin in dieser Zeit noch nicht Chefredakteur, in dieser Zeitung ist natürlich wie lang so gut gegangen. Die haben so viel Geld verdient.
Aber nur mit den Stellenanzeigen.
Klar, aber sie haben Geld verdient.
Also der Herr Kall, der Unternehmensleiter, hat einmal öffentlich gesagt, ab 1993, hat der Tagesanzeiger nur wegen dem Stellenanzeigergeld
verdient. Kein anderes Verlagshaus auf der ganzen Welt hat jemals den Stellenanzeiger weggerechnet. Das ist ja eine Einheit. Also die Zeitung hat extrem viel Geld verdient und hat dann auch können, während der Ära Döweg zum Beispiel, das Budget können erhöhen. Und da kann man nicht nachträglich dann der Redaktion zum Vorwurf machen, dass, wie du sagst, nur die Hälfte geschafft, das waren ja ganz viele Redaktionen gewesen. Da hat man sich auch viel
Spezialisten... Also beim Ringier haben wir noch etwas anderes gesagt. Dort haben wir gesagt, die haben sich sogar den Kopfsalat mit der Fleur abgeholt, oder?
Klar, also es war auch immer eine gewisse Eifersucht damals, weil der Tagi natürlich wirklich sich Spezialisten können leisten für verschiedenste Themen. Das war toll, das war luxuriös. Aber wir alle wissen, die Zeiten sind längstens vorbei. Also Zeitungen ringen ums Überleben, vor allem die abonnierten Zeitungen.
Sie haben 50% Anzeigengeschäft verloren in den letzten 10 Jahren. Und zwar nicht nur der Tagesanzeiger, sondern eigentlich alle. Und das heisst etwa 30% von den Gesamteinnahmen. Mhm. Und das ist auch bei guten Verhältnissen der Unterschied zwischen Schwarz und Rot.
Und deshalb hat man ja auch viele Redaktorinnen und Redaktoren entlassen in dieser Zeit.
Okay, jetzt machen wir einen Schnitt. Wir haben jetzt genau die Hälfte von der Gesprächszeit um. Und so wie du einen Schnitt gemacht hast im Verlauf von diesem Jahr, machen wir jetzt thematisch auch einen. Jetzt ist im Slalom vom Leben vom Skifahrer Peter Hartmeier wieder ein neuer Schwenk nach rechts eigentlich eintreten, nachdem, wie er selber gesagt hat, er bei der Thurgauer Zeitung nicht mehr benötigt worden ist, mangels Thurgauer Zeitung, hat sich alles gefragt, ja, was macht er jetzt mit 58, dass er kein Sozialfall ist, haben wir eigentlich alle vorausgesetzt. Und dann, vor allem in einem Tempo, das mich erstaunt hat, hat der Herr Grübel sich, der prominente Journalist, als obersten Fassadenreiniger für den Kernmarkt Schweiz gekrallt. Wie ist das gekommen?
Ja.
Und einfach eines Tages einen angerufen und gesagt, ich bin der Grübel. Ich möchte sie sehen, hat sie mal Zeit für einen Kaffee?
Also ich muss vielleicht vorher sagen, das habe ich mittlerweile jetzt auch schon vielleicht nicht in so einem öffentlichen Rahmen gesagt, die Gespräche haben schon früher angefangen. Also es ist so, dass der Herr Grübel, habe ich natürlich kennt von meiner Zeit, als ich Chefredakteur war, vom Tagi. Da haben wir,
das ist ja noch bei der CS.
Das war noch bei der CS. Dann in der Zeit, als er zwischen CS und UBS als Pensionierter war, haben wir uns einmal zu einem Nachtessen getroffen und haben natürlich über die grossen Probleme, die Bankenwesen haben, sprich Zukunft, Finanzplatz, Boni, Löhne etc. Diskutiert. Und er hat mir dann dort mal gesagt, eigentlich sollten Sie zu uns kommen. Und ich habe mir das nicht richtig vorstellen können, haben dann aber wirklich ein, zwei Mal darüber geredet und ich habe gesagt, eigentlich will ich zuerst die Aufgabe beenden. Die
also hat er einen Flo in so gesetzt.
Ja, und wir haben uns das schon ein paar Mal getroffen. Ja. Und, aber der Wechsel natürlich jetzt zu so einer Branche, wo ich mich nicht auskenne, vielleicht kommen wir noch drauf, also was das heisst, wenn sie plötzlich an Sitzungen sind, die erstens auf Englisch geführt werden und zweitens dann über Themen, die sie nichts davon verstehen.
Ja, das ist aber die normale Situation des Journalisten. Ja, das ist ja eigentlich genau. Nicht anders als im früheren Beruf.
Und dann ist tatsächlich dann, in dem Frauenfeld eines Tages ist dann das Telefon gekommen, jetzt können Sie ja wirklich kommen. So also, wie er halt redet. Und das ist 10 Sekunden gegangen. Und dann habe ich dann bald das Telefon bekommen von meinen direkten Vorgesetzten. Ja, der Herr Grübel hat ja länger mit Ihnen geredet und so. Ja, länger, 10 Sekunden. Und dann habe ich dann mit Grübel und dem CEO UBS Schweiz, also ich bin ja nur kompetent. Meine Kompetenz umfasst Bodensee, Genfersee, also ich bin für die Schweiz zuständig. Und da bin ich in der Geschäftsleitung zusammen mit dem CEO, mit dem Lukas Gähwiler. Und mit dem habe ich mich vor allem gut kennenlernen. Und dann natürlich die Frage, kann ich da? Aber die wirst du nicht ausstellen.
Ja, genau. Nein, zuerst noch eine andere. Was ist eigentlich deine Aufgabe? Ganz eine offene, wertfreie Frage. Was ist deine Aufgabe als, ich sage nochmal, Head Corporate Communications UBS Switzerland, please, aber in Deutsch.
Ja, ja. Also ganz einfach einmal, wir haben pro Tag 20 bis 40 Anfragen von Journalisten und die müssen möglichst kompetent und rasch beantwortet werden. Und da ist eine ganze Abteilung von Kommunikatoren, wo die Antworten gibt.
Also was ist das heute gewesen? Kannst du ein bisschen
ausmachen? Heute ist natürlich der Vertrag mit Deutschland im Mittelpunkt gestanden. Was hat das für Auswirkungen?
Also man will Stellungnahmen.
Stellungnahmen zum Beispiel. Leute, ja, man will okay. Stellungnahmen wie zum Beispiel die Frage ist jetzt, was in Deutschland vor allem jetzt in den Online-Medien stark suggeriert wird, ist jetzt Gefahr da, dass Schwarzgeld, wo da parkiert ist, wo noch nicht versteuert ist, plötzlich zur UBS Singapur geht. Tut die UBS Hand, statt dass man die Gelder tut, nach Deutschland
versteuert. Das ist jetzt interessant. Das ist eine wichtige Frage. Das ist sicher nicht nur eine einzige Anfrage gewesen. Auf die Idee kommen mehrere. Und was passiert jetzt in einem so einem Grosskonzern?
Ah, das ist extrem spannend, ja.
Also du verstehst ja nichts davon. Hast du gesagt. Aber du weißt, wer das musst fragen.
Ja, also das Beste ist vielleicht jetzt noch, aber ich kann es am besten am Beispiel sagen, Transparenzbericht. Oder? Okay. Sie wissen, der Transparenzbericht ist rausgekommen vor 14 Tagen und da sind noch zwei Gutachten dazugekommen, wo die UBS im Schweizer Volk erklärt hat, was hat das alte Management für Fehler gemacht, dass die Bank dermassen in die Schieflage gekommen ist. Und dann hat man den Bericht erarbeitet, da bin ich in der Endredaktion dabei gewesen. Und die beiden Gutachten von unabhängigen Gutachtern, die hat man nicht beeinflussen, logischerweise.
Also aber das ist der Forschmoser und der Straumann.
Genau, ein Wirtschaftshistoriker und der andere Jurist. Das Ziel ist, dass man gesagt hat, wir müssen, und wo man auch begründet hat, wieso die UBS selber nicht klagen gegen das alte Management. Und das Ziel ist, dass man im Schweizer Volk das erklärt und dass man sagt, wir wollen jetzt einen Strich ziehen und die Bank weiterentwickeln und wollen uns nicht mehr, möglichst nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen, sodass wir wirklich können, in dieser schwierigen Situation, wo die Finanzbranche ist, die Bank wieder zurück dort anbringen, wo sie mal war, bevor die Katastrophe passiert ist.
Aber da, jetzt
darf und ich da jetzt hat man natürlich vorher dann 40, 50, 60 Fragen aus der ganzen Welt zusammengetragen. Also ich habe ja Kollegen in China, in Singapur, in Amerika. 40, 50 Fragen, die wahrscheinlich kommen im Hinblick zu dem
Finanzplatz. Das ist eine sogenannte Nasty Question
genau.
Exercise.
Genau.
Also man versucht sich, alle möglichen Gemeinheiten auszudenken, ja. die in dem Moment, wo das Ding öffentlich wird, könnten, in Form von Journalistenfragen ja. kommen und trainiert die Verantwortlichen darauf, der Herr Grübel ist wahrscheinlich schwer trainierbar,
da ist jetzt,
sich sollen,
ja, genau.
was, also ja. man erarbeitet ja. eine Sprache.
Ja genau, also da ist zum Beispiel ganz klar, dass jetzt hat da nur der Kasper Filiger geredet, der Präsident und ich als Pressesprecher.
Wir haben auch klar, kennen den Namen ja von früher.
Ja. In der Schweiz kennen sich ja
alle. Freisinnige unter sich.
Ah, ja. Die wenigen, die es noch gibt, oder? Und da hat man natürlich dann klar versucht, Botschaft durchzubringen. Oder? Das ist natürlich der Unterschied zu meiner früheren Tätigkeit, dass jetzt haben wir vor allem gesagt, etwas wird das Schweizer Volk wissen, wieso klagen wir nicht gegen die? Oder? Weil es gibt gute Gründe von der Gerechtigkeit her, einfach auch von den Emotionen her, dass man sagt, eigentlich müsste die eingeklagt
werden. Also man will doch den Rospel so
ja, sehen. Genau. Oder? Und die Bank muss, meiner Meinung nach, das eigentlich dann, ob vielleicht wichtig ist jetzt in dem Fall noch, die amerikanischen Anwälte von der UBS haben immer gesagt, gebt ja nichts zu. Weil sobald ihr euch entschuldigt oder etwas zugebt, dann wird unsere Position in Amerika, weil es sind natürlich ein Haufen geschädigte UBS-Kunden, die dann sagen, aha, jetzt haben sie sich entschuldigt, sie gehen also zu, dass sie grosse Fehler gemacht haben.
Und es gibt eine Industrie also
von Anwälten,
die Bank Sammelklagen
macht. Oder? Was ich schon gestaunt habe, da muss ich sagen, da habe ich in den letzten 4-5 Monaten gelernt, dass unser Rechtssystem, vor allem das amerikanische Rechtssystem, eigentlich, ich tue jetzt ein bisschen übertrieben, eigentlich verhindern, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich vor sie anstehen und sagen, schauen Sie, wir haben einen Fehler gemacht, es ist falsch gelaufen, ich schäme mich auch, wir wollen da und da und da verändern. Und das geht nach amerikanischem Recht praktisch nicht, weil da wird dann sofort ausgenutzt, um möglichst hohe Schadenforderungen
anzubringen. Darf ich eine Vermutung äußern? Das war wahrscheinlich das Kernargument, warum Ospel und Co. nicht zur Verantwortung
ziehen. Beide Argumente, würde ich sagen, da darf ich da ruhig offen sagen, es sind beide Argumente gleich wichtig gewesen. Also das Argument, das man sagt, wo einer führt das in Amerika, bei diesen möglichen Klagen von diesen Anwälten. Und das zweite Argument, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt unser Management, also das UBS-Management, geklagt hätte, dann hätte die Bank wirklich auf Jahre aus Alarm gelegt.
Gut, jetzt haben wir gesehen, was macht so ein Informationschef. Er nimmt diese Fragen entgegen. Sie werden ja kanalisiert, weil der Filialleiter da in Winterthur, der darf gar nichts sagen, wenn der
Landtag. Der darf schon sagen, der kommt alles über,
wann er aber kann sagen. Aber der hat die Anweisung sofort dem Hartmeier anzuläuten, da recherchiert der Landtag in irgendeiner Geschichte und dann muss sich wahrscheinlich der Hartmeier oder sein Mitarbeiter zuerst selber einmal schlau machen.
Ja, richtig.
Und dann erarbeitet er eine Sprachregelung, wo er unter Umständen auch, wenn es dann eine Arena gibt, zu dem Thema auch ein Medientraining macht mit ja. diesen Leuten. Macht er das intern?
Teilweise intern, teilweise extern.
Wie geht das?
Ja, das tun wir mit Journalisten, die bei Zeitungen und Fernsehstationen arbeiten, die melden sich in Achterkolonnen, dass sie unsere Leute ausbilden dürfen. Der eine oder andere tut man dann nehmen und dann der eine oder andere tut man auch nicht nehmen.
Also es gibt interne Fernsehstudios ja. bei den Grossbanken, wo alles simuliert wird, inklusive der Scheinwerfer.
Nicht nur, jetzt, der Kari sagt jetzt etwas ganz, darf ich unterbrechen? Das heißt etwas ganz wichtig, nicht nur simuliert wird, sondern was wir feststellen, ist Folgendes, die Pressekonferenz, wo der Kasper Filiger und ich den Transparenzbericht vorgelegt haben, hat Einschaltquoten gehabt von 30.000 bis 50.000. Also das ist eine erstaunlich hohe Quote, wenn man sich vorstellt, dass 2,5 Stunden lang über all die Details von dem Transparenzbericht geredet wurde. Und wir stellen fest, dass ein Bedürfnis von Anlegern, von Kunden, von politisch und wirtschaftlich interessierten Leuten, die sagen, wir wollen mal den Originalton hören. Also Unternehmungen, da bin ich überzeugt, dass die Unternehmenskommunikation wird ganz stark in diese Richtung gehen. Wir werden noch viel mehr in Zukunft eigene Radiosendungen machen, wo man über das Internet ablösen kann, eigene Fernsehsendungen machen, wo man ablösen kann und sagen, ob ich jetzt das dem glaube oder nicht, ist dann wieder die andere Frage. Mhm. Aber ich will mal den Originalton, ich will mal den Grübel hören original, ich will mal den Filiger hören original und dann will ich mal, wie die argumentieren.
Wie lange haben Sie geübt mit dem Filiger?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ah, der ist ja angestellt worden, weil er es schon
kann. Nein, ja, der kann das natürlich als Bundesrat hervorragend. Okay. Weil Sie müssen sich schon vorstellen, Sie müssen sich schon klar sehen, die Bank hat so ein miserables Ansehen. Und es ist alles noch viel schlimmer, als ich eigentlich angenommen habe, bevor ich zu dieser Bank komme. Übrigens nur in der Schweiz. Vielleicht kommen wir noch drauf. Die riesen Unterschiede. Das hohe Ansehen, das die Bank in Asien hat. Aber in der Schweiz ist es ganz schlimm, weil UBS hat natürlich das Schweizer Volk in einer Art und Weise enttäuscht, frustriert und verrückt gemacht. Wenn ich das eigentlich nicht erwartet hätte. Und dann hätte man es noch müssen finanziell unterstützen. Und die Manager kommen in das Gefängnis. Und ich selber und habe einen Onkel, der noch Geld verloren hat. Und dann, am schlimmsten glaube ich, dass die alten Manager im Ruf stehen und teilweise zu Recht im Ruf stehen, halt wahnsinnig arrogant auftreten sind.
Darf ich dazu eine persönliche Erinnerung sagen an die Pressekonferenz 1997 oder 1998? Wo die Fusion bekannt gegeben worden ist zwischen Bankverein, hat es ja mal gegeben, Schweizerischer Bankverein und damalige Schweizerische Bankgesellschaft. Und wo, ich glaube, es war der Herr Ospel, angestanden ist und gesagt hat, man will eine Bank für alle sein. Und gleichzeitig hat er genannt, die Untergrenze von 1 Million Franken, die man schon muss haben als Anlagevermögen, um kompetent beraten zu werden. Ich müsste es noch genau rekonstruieren. Aber ich als Nicht-Millionär hatte nicht den Eindruck gehabt, ich sei weiterhin als Bankkund, was ich war, bin, mit Betonung auf war, dass ich dort willkommen bin. Und das war, wo die Bank in einer Position von der Stärke, von der Makellosigkeit, vom Erfolg sehr hoch oben war. Ist das der Anfang vom Ende gewesen?
Ich glaube, dass die Fusion wirtschaftshistorisch gesehen richtig war. Aber da kann man ja auch in dem Transparenzbericht nachlesen, das Management hat abgehoben. Also, man muss klar sehen, auch während dieser erfolgreichen Phase ist eigentlich die UBS hat immer ganz viel Geld verdient in der Schweiz. Also der Schüler, der sein erstes Konto errichtet, der KMU-Angestellte, der Schweizer Mittelstand, hat natürlich entscheidend zum Erfolg von dieser Bank beigetragen. Aber wie du richtigerweise sagst, die haben sich nicht willkommen gefühlt. Weil natürlich in einer Art und Weise die UBS sich nur noch auf die sogenannten Wachstumsmärkte im Ausland gekümmert hat. Und da hat es natürlich einen radikalen Richtungswechsel stattgefunden. Also die Bank bezeichnet sich auch heute wieder ganz stark als UBS Schweiz und wir ringen mit den verschiedensten Aktionen jetzt darum, dass der Marktanteil in diesem Land behalten wird, dass sich der Mittelstand, der ein Salärkonto hat und vielleicht noch ein Sparkonto und vielleicht noch ein Geld hat, um die ein oder andere Aktie zu kaufen, dass der Mittelstand sich wieder bei dieser Bank zuhause fühlt. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist ganz ein harter Weg
aber, und der dauert. Aber ist das überhaupt glaubwürdig? Vor dem Hintergrund zum Beispiel von folgender Tatsache. Sag mir doch einmal rasch, wie viel Franken hat die UBS das letzte Jahr an Dividenden, oder also im letzten Rechnungsjahr an Dividenden ausgezahlt? Wahrscheinlich nichts. Aber wie viel Bonus hat sie ausgezahlt?
Die Summe weiss jetzt nicht auswendig.
7 oder 8 Millionen. Genau. Und bezogen, Millionen. 10 Milliarden natürlich. Ja. Millionen. Das, gut, das sind für mich theoretische Unterschiede. Aber im letzten Jahr, wo sie Dividenden ausgezahlt hat, sind nämlich 2,5 Milliarden an die Aktionäre geflossen. Die Quelle ist Bilanz. Also selbst wenn jetzt die materielle Grundlage von dieser Bank intakt wäre, zeigt doch das einen grundlegenden Systemfehler. 7 oder 8 Milliarden für nicht etwa alle Angestellten, sondern für eine Creme der sogenannten Leistungsträger. Und 2,5 Milliarden für die Eigentümer. Das ist doch im tiefsten Grund unglaubwürdig. Und solange solche Zustände bestehen, sind doch alle deine Bemühungen eigentlich für die Katz.
Also, jetzt sind wir wirklich beim Kernpunkt.
Ja, das ist etwa Zeit.
Das ist bald das ist doch viel mehr. Aber jetzt sind wir wirklich beim Kernpunkt von der Problematik von einer international tätigen, global wettbewerbsfähige Bank, die insgesamt rund 70'000 Mitarbeiter hat und 22'000 in der Schweiz. Wo in der Schweiz nach wie vor die grösste Mittelstandsbank ist und gleich für den Mittelstand und gleichzeitig eine Bank ist, die weltweit für die ganz Reichen und Superreichen da ist. Der Widerspruch ist da. Da hast du völlig recht. Der Widerspruch ist aber typisch für die ganze Schweiz. Im Gegensatz zu Österreich. So, jetzt hat es einen Österreicher im Raum. Oder? Im Gegensatz zu Österreich.
Das ist der Gruß von der CS.
Im Gegensatz zu Österreich hat ja die Schweiz eine Volkswirtschaft, die mit Nestle, mit Roche, mit Credit Suisse, mit UBS, mit der Uhrenindustrie extrem weltweit vernetzt ist. Also wir haben eine Wirtschaftsstruktur, die extrem erfolgreich ist und sie wissen, dass die Schweiz in allen Rankings immer Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 ist, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit geht. Gleichzeitig sind wir extrem föderalistisch und lokal verankert. Also Winterthur ist etwas anderes als Zürich und St. Gallen und Schaffhausen ist wieder etwas völlig anderes. Und die Widersprüche, dass wir einerseits uns auf Märkten beteiligen, wo andere Wertvorstellungen hat. Formel 1, das umstrittene Sponsoring von der UBS, wo in der Schweiz überhaupt nicht ankommt. 80% von der Bevölkerung findet das idiotisch. Vor allem Frauen übrigens, das ist interessant. Hingegen muss ich Ihnen sagen, in den Wachstumsmärkten, Singapur, Asien, China, Brasilien, ist das natürlich ein Hit. Wir in der UBS Schweiz tun dafür den Wanderverführer lancieren, die Rote Sockenaktion. Wir tun das Filmfestival Locarno und viele kulturelle Anlässe sponsoren. Und der Widerspruch, dass man einerseits als Unternehmen Schweizer Wert und Schweizer Vorstellungen eben dafür einsteht in diesem Land, aber gleichzeitig mit diesen Wertvorstellungen international keine Chance hat, sondern dort unsere europäischen Schweizer Werte, mit denen können wir in China, holen wir keinen einzigen Kunden.
Ja gut, was jetzt
ich aber, sagen? Was ich jetzt will sagen mit dem am Schluss ist, vor kurzem ist meine Kollegin aus Singapur bei mir im Büro gewesen, eine junge Chinesin, etwa 35, 40, und dann sagt sie, wieso sind eigentlich alle Schweizer gegen die UBS? Die können doch stolz sein, dass die Bank jetzt wieder Geld verdient, dass sie jetzt wieder vorwärts kommt, und die sollen doch nicht so kleinlich sein. Dann sagt sie, der Staat hat sie unterstützt. Ist doch klar, dass der Staat die unterstützt. Wenn man so eine Bank hat, die so eine Reputation hat weltweit. Was ich mit dem will sagen, der Gegensatz, die Kluft zwischen dem, was wir in der Schweiz haben und dem, was weltweit läuft, weil Chinesinnen und Chinesen denken völlig anders als wir auf dem Gebiet, das ist da, wo nicht nur die UBS auszeichnet, sondern die ganze Schweizer Wirtschaft.
Aber wie ist gerechtfertigt, dass 75 oder 80% der verfügbaren Mittel an die kleine Schicht von Topmanager geht in Form von exorbitanten Bonuszahlungen, und wir reden da von zweistelligen Millionenbeträgen pro Jahr, wiederkehrend, und nur ein Viertel oder ein Fünftel an die Kapitaleigentümer, an die eigentlichen Besitzer von dieser Bank.
Also erstmal muss man sagen, dass Kapitaleigentümer, Besitzer von der Bank, natürlich jederzeit die Möglichkeit hätten, sich zu wehren. Also das ist ja an der, das, die Abstimmungen finden ja statt.
An der Generalversammlung
kann sich jeder Besitzer zusammentun mit anderen Investoren, mit anderen Aktionären, um zu sagen, wir möchten gerne niedrigere Boni, dafür höhere Dividenden.
Aber das ist doch passiert.
Ja, aber
es hat ja nichts genützt.
Es hat nichts genützt, weil sie keine Mehrheit bekommen
haben. Ja, das ist klar, wegen dem Depotstimmrecht
und
wegen dieser Farce von der Aktionärsdemokratie.
Gut, also das ist mal das eine, dass die Aktionäre die Möglichkeit hätten. Aber ich will das gar nicht dementieren. Die Boni und die Salärstruktur, das ist ein Problem. Das ist ein Problem.
Ja, aber löse es doch.
Jetzt sage ich dir Folgendes. Ich würde sagen, dass aufgrund von der Entwicklung im internationalen Banking werden die Salär und Boni oben runterkommen. Aber im Moment, ich sage Ihnen, die vor zwei Wochen ist eine ganze Gruppe von Händlern in Singapur, wo 10 oder 12 sehr erfolgreiche Händler haben einfach gewechselt innerhalb von einer Woche von einer Bank zur anderen. Sie haben die UBS verloren, weil sie 8 Millionen zusätzliche Boni bekommen bei der anderen Bank.
Ja, die kommen aber schon über, wenn es wechselt.
Genau.
Also,
ich muss Ihnen gar nicht sagen, was ich von dem halte. Jetzt kann man sagen, gut, wir ziehen uns zurück von diesen Märkten. Mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht schweizerisch, das entspricht nicht unseren Mentalitäten. Oder wir können sagen, wir versuchen, auf diesen Märkten weiterhin tätig zu sein und versuchen, die Entwicklung mit zu beeinflussen. Tatsache ist aber, dass in diesen weltweiten, Sie müssen mal mit dem Banker reden, der hier in Winterthur arbeitet. Der kommt auch einen Bonus über. Es ist übrigens nicht nur die oberste Schicht,
aber
Bonus
eben, ich meine, dann muss
aber
ich,
wenn ihr eine weltweite Bank habt, die Tatsache ist natürlich, dass ich glaube, die 22'000 Leute, die bei der UBS arbeiten, nicht als Trottel vorkommen, weil es ist natürlich so, dass sehr viele Leute, sehr viele gut ausgebildete Leute sehr gerne bei der UBS arbeiten. Es ist aber eine Wirklichkeit und eine Realität, dass wir diesen Widerspruch haben, ja.
Nochmal, wie führt man eigentlich nach innen eine Bank, wo eine totale Zweiklassengesellschaft herrscht, wo bestimmte 30-jährige Schnösel, weil sie einfach offenbar das richtige Handling haben bei der Berufswahl und Händler geworden sind und nicht zum Beispiel Schalterbeamte, die sicher auch sehr feige Leute sind, wo Millionäre werden, während ihre Kollegen, die vielleicht in einem Backoffice sind, zwar auch ein sehr auskömmliches Einkommen haben, aber bei weitem nicht entfernt an die Vergütungen ankommen. Und wie führt man das nach innen, dass sich die von der Raiffeisen und die von der Zürcher Kantonalbank ja, müssen das Trottel vorkommen. Das ist ja fast automatisch.
Ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt bei uns intern, weil ich ja auch neu dabei bin, oder? Also meine Kolleginnen und Kollegen bei der Unternehmenskommunikation, die verdienen recht gut, aber selbstverständlich ein Bruchteil von dem, wie wenn sie im Investmentbanking oder ein Händler wären und so weiter. Das ist so. Da tut man sich aber entscheiden und wenn man in die Bank geht, dann weiss man das. Es ist interessanterweise kein grosses Thema. Ich frage das viel. Auch man könnte sich vorstellen, dass es ein Spannungsverhältnis gibt.
Erstaunlich. Also in einer Welt, wo ja nur nach Geld definiert ist, wo ja der höchste Wert und die Anerkennung in Cash ausgedrückt wird.
Ja.
Glaube ich, ist das einfach schwer zu glauben.
Ja, es ist, also ich kann jetzt noch, vielleicht müssen wir uns in einem Jahr noch mal treffen, aber ich stelle die Frage wirklich viel, weil ich kann mir aus politischen Gründen nie recht vorstellen, wie funktioniert das, wenn man weiss, dass es solche Händler gibt, die solche Riesensummen verdienen. Aber irgendwie wird das akzeptiert als Teil von dem Widerspruch, von dieser Seltsamkeit, die diese Branche auszeichnet.
Meine Damen und Herren, sagen Sie selber, hat er nicht einen Bonus verdient? Er hat einen Bonus verdient, er versucht, das Unsägliche eigentlich in sagbarer Form.
Nein, ich sage das ganz offen, dass es wird ja jetzt eine große Diskussion geben in den nächsten 12 Monaten nochmal über die Boni und die Salär mit der Minderinitiative. Und es ist mir sonnenklar, dass Sie in der Schweiz, da muss man auch sagen, das kann man nicht verteidigen, das kann man nicht begründen. Man kann es erklären, wieso es so ist, und man kann die Frage stellen für die Schweiz als Ganzes, ist es für die Schweiz gut, dass wir zwei so Banken haben, die international so tätig sind in einer Branche, wo solche Löhne teilweise gezahlt werden?
Was ist deine Meinung?
Ganz klar, ja. Gut?
Warum?
Also für die Schweiz.
Und das Risiko?
Ja, das Risiko, wir wollen natürlich sehen.
Solange das eine Bank ist, es gibt ja die Idee von einem gewissen Christoph richtig. Blocher. Wo sagt, wir filettieren das Zeug. Die wollen ins Spielcasino.
Die sollen ins Spielcasino. Too big to fail. Aber es ist ja, jetzt muss man jetzt ja klar sehen, dass eine Bank nicht einfach nur ein Spielcasino ist, sondern.
Nein, im Spielcasino ist es lustiger.
Das ja. Dass natürlich die Infrastruktur, die wir haben, die erfolgreichen Unternehmungen, die wir haben, vor allem die Exportanteile, ich nenne jetzt den Kanton Thurgau, ich habe da verschiedenste Firmen kennengelernt mit 100, 300, 400 Mitarbeitern, die zu 90% exportieren im hohen Technologiebereich. Die brauchen natürlich entsprechende Kredite und so weiter. Und dass das Land als Ganzes so erfolgreich ist, hat natürlich auch mit dem Finanzplatz zu tun. Das soll die furchtbaren Fehler und die Arroganz, die da passiert ist, wo man alles anlesen kann, in keiner Hinsicht entschuldigen. Das Risiko ist da. Das ist so. Aber andererseits sind wir natürlich ein extrem erfolgreiches Land. Also da bestreitet, glaube ich, niemand. Und ein Teil dazu bietet Banken. Das ist auch so.
Gut, es hat diese Woche ja zwei Nachrichten gegeben, eine gute und eine schlechte. Die schlechte ist, der Gewinn, der ja noch nicht so lange wieder zurückgekehrt ist, ist um etwa ein Drittel eingebrochen. Und die gute Nachricht ist, es bringen jetzt wieder mehr Leute Geld in diese Bank, als andere es abgezogen haben. Mhm. Kann man da ein bisschen einen Hintergrund geben? Ich glaube, die zweite Nachricht ist wahrscheinlich in der internen Beurteilung die wichtigere.
Ja, wobei also, man hat ja ganz zurückhaltend das auch kommentiert. Also es ist noch nicht so weit. Darum sage ich auch, es ist ganz schwierig. Eine Bank lebt ja vom Vertrauen. Also man hat jetzt tatsächlich das erste Mal, bringen wieder mehr Leute Geld auf die Bank, als sie abziehen. Weil man sagt, doch, die sind jetzt auf guten Wegen, man kann denen wieder trauen,
ein neues Management. Woher kommt das Geld? Ist das Schweizerisch?
Stark schweizerisch. Mhm. Aber auch stark im asiatischen Raum, weil, wenn ich dann manchmal finde, jetzt bin ich genug attackiert worden oder angegriffen worden, dann telefoniere ich mit asiatischen Kollegen oder auch Amerika, erstaunlicherweise, wo die UBS wirklich ein hervorragendes Ansehen hat und stark auch mit der Schweiz in Verbindung gebracht wird.
Übrigens. Hat man übrigens schon nach der Chiasso-Affäre, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch daran, von der CS, also damals noch Kreditanstalt genannt, gemerkt, dass zum Beispiel die Araber sehr viel Geld gebracht haben, nachher nach dem Motto, wenn es diese Bank so etwas überlebt, dann muss sie stark sein.
Und was man natürlich auch völlig geändert hat, das ist für Berater auch natürlich die Regularien, die Regeln, dass man nur noch versteuertes Geld nimmt. Dass natürlich wirklich jetzt in einer Art und Weise ein Nachweis muss erbracht werden. Da hat natürlich wirklich einen völligen Kulturwandel müssen
brauchen. Aber du beliebst zu scherzen. Also jetzt kommt einer aus Wanne-Eickel und bringt eine Million in die UBS. Was
sagt er denn? Einfach im berühmten Göfferli?
Göfferli oder nicht Göfferli, kann sie auch überweisen.
Nein, kommt, der wird nicht
genommen. Dann sagt man, gehen Sie zur Bank Bär, oder was?
Das wäre jetzt der Bank Bär unfair.
Gehört ja zum Teil an der UBS.
Wenig. Also ich würde jetzt sagen, dass Kantonalbanken und Credit Suisse und UBS unversteuertes Geld nicht mehr nimmt.
Was heisst, was ist denn der Nachweis, der erforderlich ist?
Das ist relativ einfach, versteuertes Geld.
Steuererklärung? Mhm. Das wird sicher über kurz oder lang mal getestet.
Wird meine, aber jetzt schon.
Meine Damen und Herren, es ist wirklich Zeit, dass wir die Diskussion ein bisschen aufmachen. Ich bin jetzt langsam sprachlos. Ich hoffe natürlich, es ging dieser Bank gut, weil sie ist mir noch ein bisschen Geld schuldig. Ja, das heisst, ich habe das Plus auf dem Konto. Ich habe heute extra geschaut. Wer möchte Peter Hartmeier eine Frage stellen? Sie dürfen natürlich auch wieder zurückkommen auf, die, auf den ersten Teil von unserem Gespräch. Dort, wo er in einem Geschäft war, wo er etwas verstanden hat. Ich sehe es ein bisschen schlecht. Ja, Karin Landolt.
Ja, mein Name ist Karin Landolt. Ich wollte Sie fragen. Sie haben sich selber vorher auf dem Podium die Frage gestellt, sind nachher unterbrochen worden. Die Frage, ja, kann ich das, den Job? Was haben Sie sich überlegt, um diese Frage nachher offensichtlich mit Ja zu beantworten? Was waren für Sie Kriterien?
Was wird von mir erwartet? Das war die entscheidende Frage, denn, weil ich die Frage im Herrn Grübel und im, Willi, im Michael Willi und im Lukas Gell sehr klar gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das kann, ob ich der Richtige bin. Und was wird von mir erwartet? Und Leute, die etwas von Banking verstehen, von Finanzen, von diesen komplizierten Transaktionen, hat es einen Haufen. Was vielleicht weniger hat, sind Leute, die Kommunikation herstellen können, die wissen, wie Medien funktionieren, wo vielleicht auch politische und wirtschaftliche Beziehungen haben in dem ganzen Land. Und eins haben wir schon auch gesehen, wo ich bin ja irgendwo auch verwurzelt in dem Land. Also ich habe einen Stammtisch am Samstagmorgen in einer Beiz. Ich habe einen Haufen linke Freunde, die natürlich das allerletzte finden, was ich mache. Und mit denen bin ich natürlich im Gespräch. Und das kann ich, glaube ich, einbringen. Und dann das Zweite ist, ich bin 58, ich habe einen relativ hohen Bekanntheitsgrad dank dem Tagi. Und ich kann natürlich mir erlauben, auch an Sitzungen ganz naive Fragen zu stellen. Also ich habe keine Hemmungen zu sagen, erklären Sie mir mal, wie funktioniert so ein strukturiertes Produkt? Und so weiter. Und glaube ich, hat sich so bewährt.
Also eigentlich, im Prinzip machst du den gleichen Job wie vorher als Journalist.
Ja.
Komplexitätsreduktion, Verständigungshürden überwinden. Das heisst einfach die Flughöhe ändern und die Experten dazu zwingen, das, was sie machen, verständlich zu erklären.
Und dann, glaube ich, hat ein Kommunikationschef auch noch eine andere Aufgabe. Er muss die unangenehmen Fragen gegen ihn stellen. Oder was ich einer von den letzten Bedenken finde, also wirklich von den letzten im Sinn von falschen Bedenken, jo, was sagen die Journalisten oder die Medien, wenn man da so verkündet? Dann sage ich auch, ja, entweder ist das Unternehmen und die Bank überzeugt davon, dass es richtig ist, und danach tut man das offen und klar sagen und argumentieren, dann hat man vielleicht auch eine Mehrheit gegen sich, also eben die ganze Boni-Diskussion, oder dann macht man es nicht. Aber es kann ja nicht sein, dass man einfach etwas verschwiegt oder etwas nicht sagt, weil man weiss, dass man in der Bevölkerung oder bei den Medien nicht gut rauskommt. Und also die kritischen Fragen und das Hinterfragen und Verantwortung auch für das Land, wo halt so eine Bank natürlich extrem hat, das ist wahrscheinlich auch eine von meinen Aufgaben.
Man kann dann ja immer noch das eine mehr oder das andere weniger gewichten oder durch die Regie, mit der man kommuniziert, die erwünschten Gewichtungen eben herstellen.
Ja, sicher. Also, es ist klar, dass meine Aufgabe ist es, Botschaften zu vermitteln, um was geht es eigentlich? Wenn man in diesem Land solche Arbeitsplätze, und ich muss Ihnen sagen, es sind teilweise grossartige Arbeitsplätze. Es sind, gerade auch für junge Leute, wenn ich sehe, was da das die sogenannte Business University von der UBS, wenn ich gesehen habe, was kaufmännische Lehrlinge alles erleben, die Begeisterung auch von dieser jungen Generation, die in dieser Bank schafft und so weiter, die Internationalität, die Grösse, es, und da, von dem muss man natürlich eben auch reden. Und da geht es dann um Proportionen.
Weitere Fragen, meine Damen und Herren? Ja, bitte.
Im ersten Teil vielleicht zurückkommen. Der Peter Hartmeier war sehr zurückhaltend, als du von der linken Journaille geredet hast. Du bist heute, weil ich dich ja sehr gut kenne, vielleicht ein bisschen über dich rausgewachsen. Wir haben in der Schweiz, einfach dass die Leute vielleicht auch noch wissen, in der Schweiz haben wir keine linken Medien oder sehr wenig linke Medien. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, ich möchte vielleicht mal einmal sagen, dass die Rechten die WWO haben. Die Weltwoche, die Rechten haben Patz zum Beispiel, wo extrem rechts ist jetzt worden. Wir haben den Bund, wir haben den BZ, ist in keiner Art und Weise eine linke Zeitung. Wir haben die Südostschweiz mit dem Herrn Le Brumont, wo nun alles andere ist, weder links. Also wir haben sehr viele Zeitungen in diesem Land und wenn ich vergleiche mit dem Ausland, muss ich einfach sagen, bei uns ist die Kirche noch im Dorf. Darum wollte ich dir einfach sagen, ganz so links, wie du es gesagt hast, sind wir nicht.
Also das ist eine Bemerkung, die sich an mich
erinnert. Selbstverständlich, weil er hat sich nicht getraut, dir zu widersprechen.
Okay, das wäre wieder ein eigener Abend, aber da das mein letzter ist heute im Stadttalk, werdet ihr das mit jemand anderem müssen machen. Du hast natürlich als ehemaligen SRG-Mitarbeiter geflissentlich der grösste stalinistische Machtapparat in den Schweizer Medien ausgelegt. Aber das hat einfach wieder einmal müssen gesagt sein. Es geht nicht über ein gesundes Vorurteil. Wir haben noch Zeit, ja, da hinten.
Ja, Florian, ich mache meinen Namen Herr Hartmeier. Was mich wundernimmt, was halten Sie von dem Co-Chefredaktionsmodell, das jetzt beim Tagi in Kraft ist und auch vielleicht, wie es dazu gekommen ist, haben wir dann gedacht, ja, beim Tagi einmal liken, geben wir es jetzt aber nicht mehr. Oder wie ist es dazu gekommen? Das nimmt mich schon ein Wunder.
Was natürlich die letztendliche Entscheidung war, ist vom Verwaltungsrat, wo ja der Chefredakteur oder die Chefredaktion vom Tagi ernennt, weiss ich nicht. Sicher ist es so gewesen, dass man gewusst hat, dass man nochmal einen erheblichen Teil von Journalistinnen und Journalisten entlassen und dass man gesagt hat, die Kraft, die das braucht, die Energie, die das braucht, das wollen wir auf zwei Schultern legen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt gewesen, weil man hat natürlich Angst gehabt, dass ein Chefredakteur möglicherweise von der eigenen Redaktion zerrieben wird. Der zweite Punkt war der, dass der Reh Strehle eher ein Linker ist, das wissen wir. Sein Kollege ist eher ein Rechter. Und dann hat man gesagt, dann
gleich. Das ist der, den niemand kennt. Aber wo
der Riesenhut.
Der Markus.
Also, ja, kennt niemand. Also,
Nein, also es gibt einen für nach außen und einen für nach innen. So. Verstehe ich das?
Also auf einmal ist einer eher sicher ein Linker und einer eher ein Rechter. Und und so hat man dann den Eindruck. Und die Tatsache ist auch, dass man organisatorisch sich so sehr kompliziert aufgestellt hat, weil man natürlich auch die Regionalredaktionen gehabt. Und dann hat man gesagt, der Eisenhut soll eher die regionalen, lokalen Teile übernehmen und der Rees Strehle eher die nationalen. Ich glaube, dass Co-Chefredaktionen können funktionieren können. Also am Tag geht es jetzt doch auch immerhin schon anderthalb Jahre, oder?
Das scheint zu funktionieren.
Und man hat den Eindruck, dass die keine Krach haben. Mit dem Reh Strehle vor allem habe ich relativ engen Kontakt. Beim Stern zum Beispiel haben sie seit einigen Jahren eine sehr gut funktionierende Co-Chefredaktion. Also das kann funktionieren, wenn sich zwei auch sehr gut ergänzen. Also ich bin froh, dass ich allein Chefredakteur war, aber da war eine andere Zeit.
Wahrscheinlich funktioniert es dort, wo die beiden so verschieden sind, dass sie sich nicht aneinander messen.
Ja,
okay. Das könnte ein Erklärungsversuch sein. Weitere Fragen, meine Damen und Herren? Solange es Ihnen nicht langweilig ist, bleibe ich auch da. es scheint kein Bedarf mehr zu herrschen. Und unsere Zeitlimite ist eigentlich erreicht nach 75 Minuten. Ich danke Peter Hartmeier. Okay. Danke dir, dass du da gekommen bist, dass du die Nerven gehabt hast, dich provozieren zu lassen oder eben nicht. Ich sage nochmal, du hast einen Bonus verdient. Weißt du eigentlich schon, wie viel das ist?
Nein.
Noch nicht. Aber der Herr Grübel wird dir das...
Nicht der Herr Grübel, sondern mein direkter Vorgesetzter. Da wird man beurteilt und dann gibt es dann irgendeinen Betrag.
Ja. Das ist schon ein Unterschied zwischen Zeitung und auch in der Art, wie man Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter führt. Bist du in der Pressewelt je so eng und systematisch geführt worden wie jetzt im
Nein, Bank? Aber das Führen ist dann noch da, dass... Also etwas vom Verrücktesten ist ja der BlackBerry, oder? Das ist ja eigentlich mein richtiger, Sie kennen das alle, das ist eigentlich mein richtiger Chef, oder? Weil da schellen sie ja dauernd und man hat immer wieder neue Termine, wo einem irgendjemand aufgibt. Das ist eigentlich mein wahrer Chef, oder? Weil der sagt mir den ganzen Tag, wer mir jetzt wieder einen Termin gemacht hat. Und es ist so, ich habe eigentlich in meinem Leben, in meinem Berufsleben noch nie so wenig Freiheiten gehabt. Also weil ich bin vom Morgen um 7 Uhr bis nach dem 10 Uhr oft einfach ein Termin nach dem anderen wird mir gegeben, wird mir vorgegeben.
Und es wird vorausgesetzt, der hat nichts anderes?
Oder? Ja, der hat nichts anderes. Und jedermann, also nicht gerade jedermann, aber sehr viele Leute können mir Termine machen. Und zum Glück, ich habe jetzt auch gelernt, mit dem mal umgehen. Ja, das ist schon ein Umdenken. Selbst als Chefredakteur hätte man mal sagen können, jetzt heute Mittag... Da muss ich jetzt ein Buch lesen, da kann mich jetzt niemand stören oder weiss auch immer. Und die Zeiten sind vorbei.
Okay, also das heißt, du musst jetzt richtig arbeiten. Ne?
Ich muss ziemlich viel arbeiten, ja.
Gut, also ich wünsche dir, dass das eine erfolgreiche Arbeit ist.
Danke.
Dass das auch eine Arbeit ist, die du kannst vertreten und so, dass du den, den du am Morgen rassierst, immer noch kannst anschauen kannst. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dafür, dass Sie so lange zugelassen haben, dass Sie in den Stadtteil gekommen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.